Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, ja aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Heute habe ich mich mit Sascha Mahl getroffen. Den könntet ihr vielleicht kennen, denn Sascha, der ist begeisterter Fan von Frankfurts Geschichte und lebt das auch aus. Er gibt zahlreiche Stadtführungen zu den unterschiedlichsten Themengebieten der Stadt. Ja, und im Gespräch mit Sascha, da merkt man schnell, er hat so unglaublich viel Wissen rund um Frankfurts Geschichte. Heute habe ich mit ihm über die Geschichte des Frankfurter Stadtteils Griesheim gesprochen. Jahrhundertelang ein eher kleines Dorf, entwickelte sich das 1928 zu Frankfurt eingemeindete Griesheim ab dem 19. Jahrhundert rasant. Und das vor allem aufgrund zweier Unternehmen, die sich damals dort angesiedelt haben. Nach der Folge war für mich klar, Griesheim hat so viel zu bieten und ich freue mich schon drauf, den Stadtteil auf eigene Faust zu erkunden. Bevor wir jetzt reinstarten, möchte ich mich aber an der Stelle ganz herzlich beim Kulturamt Frankfurt am Main bedanken. Allen voran bei Johannes Promnitz und Anja Söhns, ohne die dieser Podcast nicht zustande gekommen wäre. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Geschichte Griesheims mit Sascha Mahl. Sascha, bevor wir starten, eine Frage, die ich so all meinen Gästen stelle. Was ist so dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte? Und da musst du alles mit reinpacken, also Straße, Platz, Ereignis, Mensch, das muss so ein einziges Thema sein. Was wär's?
Dann fängst du mit der schwierigsten Frage direkt an. Wenn man Geschichte mag, dann mag man so viel und interessiert sich für so viel. Also spontan fällt mir Sonny ein, eine Person. Ja, vielleicht können sich viele noch dran erinnern. Sonny ist letztes Jahr gestorben, im Alter von 91 Jahren. Mhm. Und er ist in Frankfurt aufgewachsen, ist im Alter von, ich glaube, 13 oder 14 nach Theresienstadt deportiert worden. Also war ein jüdischer Frankfurter, katholischer Religion. Und mit dem war ich in seinen letzten Lebensjahren ein bisschen befreundet. Und ja, ich fand das total interessant, dass die Frankfurter Eintracht sich entschieden hat oder die Eintracht-Fans sich entschieden haben, letztes Jahr den Weihnachtsbaum auf dem Römer nach ihm zu benennen. Das fand ich total passend, denn als Kind war Sonny als jüdischer Junge katholisch erzogen worden und war Messdiener im Dom. Und ja. Weihnachten ist so ein christliches Fest, also da schloss sich für mich so ein Kreis, fand ich total gut.
Und er hat lange auch bei der Eintracht gespielt, gell?
Richtig, ja. Cool. Und war ein Riesenfan.
Ach cool, das freut mich. Dann ist es auch, haben wir doch mal die Frage schon mal abgehakt. Mit Sonny können, glaube ich, auch viele relaten. Bevor wir heute tiefer einsteigen zu dem Thema Geschichte in Griesheim, du bist total begeistert von Frankfurts Geschichte, das habe ich im Intro schon vorgestellt und ich habe das auch selbst schon mitbekommen, weil wir uns das erste Mal auf einer Stadtführung bei mir kennengelernt haben.
Ja, stimmt.
Dann sind wir sogar ein Stück genau da zusammengegangen, dann warst du bei einer meiner Shows und dann kam auch immer so die Idee auf, lass mal irgendwie was zusammen machen. Also woher kommt dein Interesse für Frankfurts Geschichte, vor allem wenn du so ursprünglich aus dem Norden von Deutschland stammst?
Ja, ich glaube, das ist angeboren. Also ich kann es nicht wirklich logisch erklären, Geschichte hat mich schon immer interessiert. Ich hatte das große Glück, dass ich meine Uroma gut kennengelernt habe. Die ist auch fast 100 Jahre alt geworden. Und als Kind habe ich gerne schon bei ihr auf der Couch oder am Bett gesessen und habe ihr Fragen gestellt. Und die hat dann erzählt, wie das war, als das erste Telefon auftauchte. Das erste Auto, das erste Flugzeug. Dann hat sie mal einen Umzug mit oder so eine Veranstaltung mit Adolf Hitler gesehen, hat den Deutschen Kaiser mal gesehen. Dann den Zweiten Weltkrieg erlebt, daran konnte sie sich sehr deutlich erinnern. Und dann wurde sie vertrieben aus Schlesien. Und das habe ich mir alles angehört und schon so ein bisschen Stichworte zur deutschen Geschichte gehört. Dann hatte ich in der Schule, in der Realschule, eine tolle Geschichtslehrerin mit einem lustigen Namen, Frau Hühnerbein. Die hat ihren Job richtig gut gemacht, hat viel vermittelt, hat einen sehr lebendigen Unterricht gebracht. Und ja, also es ist so ich hole jetzt so ein bisschen aus, das ist so der Werdegang der Geschichte. Als ich 22 war, hat die Shoah Foundation filmische Interviews produziert mit Holocaust-Überlebenden. Das war damals diese Stiftung von dem Steven Spielberg. Und auch in so ein Projekt, ein Filmprojekt bin ich damals mit reingeraten und durfte dann 12 KZ-Überlebende betreuen. Und auch zu Interviewreisen mit denen nach London reisen und so. Von daher gab es ganz viele Kontakte zu deutscher Geschichte. Und als ich dann nach Frankfurt gezogen bin, habe ich eine Wohnung gesucht. Ich habe mir so gedacht, okay, es soll günstig sein, es soll Altbau sein, große Fenster, hohe Decken und günstiger.
Und dann war es nicht mehr Frankfurt.
Und dann bin ich auch damals schon in Griesheim gelandet, denn da waren die Wohnungen noch bezahlbar. Und da habe ich dann 11 Jahre total glücklich gelebt in einer schönen Wohnung. Und ich erinnere mich noch, als ich zum ersten Mal durch Griesheim gefahren bin mit dem Auto, bin ich nach Alt-Griesheim gekommen, also den alten Ortskern, und habe gedacht, komisch, hier sieht's komplett nicht mehr wie Frankfurt aus. Und an dem Tag habe ich beschlossen, ich möchte was lernen über die Geschichte Griesheims, möchte rausfinden, wie sich das alles entwickelt hat hier. Und habe dann geguckt, gibt es irgendwo eine Stadtführung oder Bücher, und habe relativ wenig gefunden und habe mich dann einfach selber reingegraben. Und jetzt hängt mein Herz an Griesheim, obwohl ich da nicht mehr wohnen kann. Ich musste die Wohnung leider aufgeben nach 11 Jahren, aber ich bin Griesheim ganz verbunden und habe mir halt ganz viel Wissen angeeignet in Archiven, durch Bücher, durch Interviews mit Zeitzeugen.
Bevor wir jetzt über Griesheim auch quatschen, vielleicht nochmal so kurz, wie du das auslebst. Du gibst Stadtführung und dich kann man auch buchen, oder?
Ja, man kann mich buchen. Ja, also ich gebe nebenberuflich Stadtführungen in ganz Frankfurt, aber eben auch immer wieder in Griesheim. Und bin selber überrascht, wie gut das angenommen wird. Also es kommen immer wieder Unternehmen, Familien, irgendwelche Geburtstagsgesellschaften, die irgendeinen Teil von Griesheim näher kennenlernen möchten. Und das sind oft auch Leute, die nicht in Griesheim wohnen. Mhm. Das überrascht mich oft, dass die Griesheim überhaupt auf dem Schirm haben und dann punktuell sich was raussuchen und darüber lernen möchten.
Was macht aus deiner Sicht den Stadtteil Griesheim so besonders und einzigartig?
Ich finde, wenn man durch den Stadtteil spaziert, dann kann man ihn wie ein Geschichtsbuch lesen. Wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen aufbaut, ist der ganze Stadtteil wie 200 Jahre deutsche Geschichte in Architektur verewigt. Man braucht nur so ein bisschen ein paar Stichworte oder ein bisschen Hintergrundwissen. Zum Beispiel, man läuft durch das alte Griesheim und sieht, Bauerndorf, fränkische Zeit, erstes deutsches Reich. Dann irgendwann kommt man an große Chemieanlagen, da sieht man, industrielle Revolution. Dann geht man ein bisschen weiter, man sieht Gebäude aus der wohlhabenden Kaiserzeit, reich dekoriert, ganz prächtig. Dann gibt es Dinge, die auf den Ersten Weltkrieg und seine Auswirkungen hinweisen. Dann gibt es Gebäude aus der Zeit der Weimarer Republik. Dann gibt es notdürftig zugespachtelte Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann auch ganz klar die Nachkriegszeit und Moderne. Also man kann durchlaufen und sieht so ungefähr 200 Jahre Geschichte in Gebäudeform. Das finde ich toll.
Ach krass, dann werden wir wahrscheinlich gleich das ein oder andere nochmal ein bisschen tiefergehend beleuchten. Wenn wir mal so ganz weit zurückgehen, was sind so die frühesten bekannten Informationen oder Funde zu Griesheim?
Ich habe dafür vor einiger Zeit mal in Wiesbaden im Archäologischen Museum angefragt und auch in Frankfurt im Archäologiemuseum. Und die haben mir gesagt, dass der älteste Fund aus Griesheim, der ihnen bekannt ist, stammt aus der Steinzeit. Also Jungsteinzeit, das war ein Steinbeil, irgendwann aus der Zeit zwischen 3000 und 1800 vor Christus. In Frankfurt gibt es eine Henkelschale aus der Bronzezeit, also irgendwann so 1800 bis 800 vor Christus. Das sind die ältesten bekannten Funde und die sind auch nur zufällig ans Tageslicht gekommen, weil jemand in seinem Garten gebuddelt hat.
Und dann auch festgestellt hat, okay, diese Funde, also das muss irgendwas Historisches sein und nicht irgendwie so ein alter Schrott, der irgendwie Wärmer verkramt hat, oder?
Ja, zum Glück haben die Leute richtig reagiert und haben die Archäologen kontaktiert. Die Römer waren auch in Griesheim, also davon gibt es tatsächlich noch etwas. Es gibt mitten im Wald im Norden Griesheims das sogenannte Heidenschloss.
Oh, was ist das?
Und das war eine römische Mansio, also eine Art Straßenstation, wo das Militär oder Reisende zu römischer Zeit sich ausruhen konnten, Pferde wechseln konnten. Und davon sind unter dem Waldboden verborgen noch ein paar Fundamentmauern übrig.
Da frage ich mich so manchmal, wenn du so in der Zeit zurückreisen könntest, mal so kurz da so reingucken. Ich meine, es existiert ja quasi noch nichts oder viel Landschaft eigentlich, ne, und Bäume, wenig Gebäude. Und dann irgendwie mal so durch diese Gegenden laufen, gucken, was macht das mit einem? Gibt es ein Datum, wo Griesheim selbst urkundlich erstmals erwähnt wurde?
Ja, auf jeden Fall. Also in Frankfurter Stadtteilen und auch im Umland nennt man dann fast immer den Lorscher Reichsurbar aus dem Jahr 834.
Weißt du, was das ist?
Das war ein Güterverzeichnis des fränkischen Königshofes. Also der König war Eigentümer von Dörfern und Bauernhöfen. Und dazu wurde eine Übersicht geschaffen. Und dieses Dokument ist das älteste bekannte, in dem Griesheim noch unter der alten Bezeichnung Griozesheim erwähnt wurde.
In welchem Jahr war das?
834.
Das ist also 834 nur 40 Jahre jünger als Frankfurt.
Mhm, das stimmt, ja.
Krass. Das ist eigentlich auch schon relativ alt. Da befinden wir uns ja schon im Mittelalter. Welche Rolle spielte die Gegend in der damaligen Zeit oder auch in der frühen Neuzeit, wenn wir mal so ein bisschen durchgehen?
Ja, also was man wissen muss zu Griesheim, der Stadtteil ist erst seit 1928 Teil von Frankfurt. Und vorher war Griesheim einfach ein Bauerndorf, wenn man das so verallgemeinern möchte. Über Jahrhunderte zumindest, bis dann die Industrie irgendwann kam. Von daher war Griesheim ein ganz kleines Bauerndorf, direkt am Main gelegen. Und bis ins frühe 18. Jahrhundert lebten da eine Handvoll Leute oder zwei Hände voll, also 12 Leute. Wenn es hochkam, mal 21. Es gab immer mal Volkszählungen. Und dann gab es mal einen Rekord, 39 Einwohner wurden verzeichnet. Also mehr tat sich da nicht. Es gab einfach ein kleines Dorf, vielleicht mit einer kleinen Holzkapelle in der Mitte, wo die Leute beten konnten. Ansonsten Bauerndörfer, Ställe, ganz viel Ländereien. Und man nimmt an, dass das Bauerndorf Griesheim über Jahrhunderte von einem Holzzaun umgeben war. Und innerhalb des Zauns konnten die Tiere, Schweine, Enten und so weiter frei herumlaufen.
Oh, das ist wie so ein gallisches Dorf, oder?
Ja, total.
Das ist ja crazy. Gibt es trotzdem irgendwie historische Ereignisse oder Entwicklungen, die so in der Zeit liegen, wo man so sagt, das war in einem gewissen Maß prägend oder war es einfach ganz lange einfach nur Dorf mit, wie du sagst, so einer Handvoll Menschen?
Also es gab immer wieder Vorkommnisse, die Griesheim geprägt haben, aber die Griesheimer haben das Umland oder haben Deutschland nicht geprägt, muss man ehrlich sagen. Im Mittelalter war es einfach ein kleines Bauerndorf. Was herausstechend war, waren halt Kriege. Wir sind jetzt seit Jahrzehnten gewöhnt, in Europa, zumindest auch hier in Deutschland, in Frieden zu leben, keinen Krieg mehr zu haben. Aber das ist eine relativ neue Geschichte. Früher war es üblich, alle paar Jahre und Jahrzehnte irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen zu erleben. Und Griesheim wurde immer wieder überfallen. Es zogen Truppen durch von allen möglichen Herrschern. Und die Soldaten, wenn die kamen, hatten die Hunger. Ja. Die Griesheimer Bauern hatten Lebensmittel. Also wurden die Lebensmittel mitgenommen und damit haben die Griesheimer oft dann nichts mehr zu essen gehabt. Die haben einfach monatelang gehungert, bis die nächste Ernte anstand.
Boah, das heißt, sie mussten oft quasi so bei Null wieder anfangen, ne?
Ganz häufig, ja. Wenn sie richtig Pech hatten, wurde das ganze Dorf auch abgebrannt. Ne, diese alten Häuschen waren alle aus Holz und Lehm gebaut, von daher brannten die auch schnell. Und dann musste man wieder von Null anfangen.
Für Jahrhunderte war dann Griesheim mehr oder weniger wie so eine Art gallisches Dorf mit wenigen Menschen, die dort lebten, aber dann hat es wahrscheinlich trotzdem so einen Punkt gegeben, wo sich Griesheim rasanter entwickelte, weil heute leben ja mehr als 39 Menschen dort, oder?
Heute sind 23.000 da, ja.
Wie kam's?
Also das Ganze ging los wirklich mit der Industrialisierung und man kann es festmachen an einem Jahr 1823. Es gab ein Mitglied einer jüdischen Gelehrtenfamilie aus der Judengasse in Frankfurt. Mhm. Und dieser Herr, der hieß Nathan Herz Trier, aus der alteingesessenen Familie Trier. Dieser Nathan Herz hatte kein Interesse, selber Religions- oder Talmudlehrer zu werden und ging nach Bockenheim zu seinem Onkel in die Lehre. Der Onkel wohnte in Bockenheim, weil er dort die Gelegenheit hatte, eine Wachstuchfabrik zu bauen und zu betreiben. Und so wurde der Nathan Herz Trier praktisch Azubi in der Wachstuchfabrik, lernte das Handwerk, zog dann weiter nach Griesheim und baute dort seine eigene Wachstuchfabrik. Der ging also direkt in Konkurrenz zum Onkel.
Wie ging es mit dieser Fabrik weiter?
Die war ein absoluter Erfolg. Also es gab genug Land, es gab auch Unterstützung von den Dorfbewohnern. Die Fabrik wurde so ein bisschen östlich vom Dorfkern gebaut, also etwas abseits. Und die wurde ständig erweitert, weil die Produkte gut liefen. Ich habe mal in Archiven ein bisschen recherchiert, ob ich irgendwas finde aus dem frühen 19. Jahrhundert zu dieser Wachstuchfabrik. Und schon 1827, 28, also bloß ein paar Jahre nach der Gründung, hat der Herr Trier Zeitungsannoncen geschaltet in der Berliner Zeitung, Leipziger Zeitung, Prager Zeitung und hat quasi so in halb Europa beworben, kauft Wachstuch aus Griesheim. Das ist das Beste.
Wie ging es mit dem Unternehmen weiter? Gibt es das noch?
Heute gibt es das nicht mehr, aber ich glaube, bis in die 1970er Jahre hat das Unternehmen bestanden. Jetzt gerade wird das letzte noch freie Betriebsgelände der alten Wachstuchfabrik bebaut von einer Wohnungsbaugesellschaft und da entstehen jetzt mehrere Wohnblocks. Aber bis vor 4 oder 5 Jahren wohnte die Witwe des letzten Fabrikdirektors noch in einer Villa auf dem Grundstück.
Weißt du, ob dann da noch irgendwas dran erinnern wird oder ist das quasi dann komplett weg?
Das ist tatsächlich komplett weg. Es gibt ein paar Bücher, ein paar Publikationen dazu. Ich habe auch mal ein Buch, ein Musterbuch der alten Wachstuchfabrik kaufen können aus den 1950ern. Also ein dickes, fettes Buch mit dicken Stoffseiten. Und die waren eben aus Wachstuch. Ne? Das ist also, ich denke mal, Baumwolle oder irgendeine Stoffart, bezogen mit einer Wachsschicht.
Und das hat unter anderem dafür gesorgt, dass da auf einmal Industrie hinkommt und auch Menschen hinziehen, oder?
Ganz genau, ja. Also praktisch war der Herr Trier als jüdischer Frankfurter der erste Arbeitgeber in Griesheim, der nicht Landwirt war.
Krass.
Und das war ganz attraktiv. Also man hatte ein sichereres Einkommen. Die Landwirte waren komplett abhängig von dem Wetter. Und so ein Wachstuch eben nicht.
Ja.
Von daher haben viele Griesheimer sich auch um Arbeitsplätze in der Wachstuchfabrik beworben. Es zogen auch viele andere jüdische Herrschaften aus Frankfurt und Bockenheim nach Griesheim. Und für die baute man dann nach und nach auch ein paar Häuschen. Also ab 1823 wuchs die Einwohnerzahl in Griesheim und es wuchsen auch ein bisschen die Steuereinnahmen. Also es ging ein bisschen bergauf. Zaghaft, aber das war der Anfang.
Das war der Anfang, weil da kam ja noch mehr. Ich selbst war jetzt im Sommer, habe ich mir mal ein ehemaliges Industriegelände angeschaut. Mhm. Und da habe ich dich im Internet auch gesehen, da warst du nämlich auch. Und das ist doch ein Industriegelände, was auch im 19. Jahrhundert errichtet wurde und auch dafür sorgte, dass Griesheim weiteren Schub bekommt, oder?
Absolut.
Ich habe es ein bisschen angeteasert, damit du es quasi so vollumfänglich erzählen darfst.
Kannst. Ja, ich fand deinen Film dazu auch super gut. Also wir gehen zurück ins Jahr 1856. Da kamen auch wieder zwei Geschäftsleute aus Bockenheim auf die Idee, hey, in Griesheim, da gibt es eine Flugsandwüste, also ein Grundstück mit Sand bedeckt, direkt am Main gelegen. Quasi das Pendant zur Schwanheimer Düne war das, nur halt keine Düne, einfach nur eine Sandfläche. Und die Griesheimer, die Bockenheimer Kaufleute hatten realisiert, das Grundstück stand zum Verkauf, das war billig. Und man würde dort auch Unterstützung von der Gemeinde bekommen, man dürfte dort eine chemische Fabrik bauen. Und so entstand 1856 sukzessive und nach die chemischen Werke Griesheim. Und die wurden nach wenigen Jahrzehnten mit Abstand der größte Arbeitgeber der Region. Die Griesheimer sind ganz stolz drauf, dass die Chemiewerke in Höchst, die ja viel größer als die in Griesheim sind, dass die erst ein paar Jahre nach Griesheim gegründet wurden. Und als dann die chemischen Werke Griesheim von Höchst geschluckt wurden, wenn man so will, oder als die fusionierten, sagte man, die Mutter geht zur Tochter.
Aber das ist auch wirklich ein total spannendes Areal. Ne? Es war ja auch jahrzehntelang oder fast Jahrhunderte, also mindestens doch über, kann man sagen, Jahrhunderte lang, mindestens ein Jahrhundert lang auf jeden Fall, ein bedeutender Ort. Kannst du so ein bisschen mal einen Abriss darüber geben, wie es damit weiterging?
Ja, du meinst, wie es jetzt in der Zukunft weitergeht?
Ja, beziehungsweise quasi, wie so das Ende kam, weil wir haben es uns ja beide, also du wahrscheinlich noch mehr als ich habe es jetzt gesehen, als dort nur noch wenig stand, was ja dafür spricht, dass dort nichts mehr ist, also genau so ein bisschen der Niedergang und wie es weitergehen soll vielleicht.
Ja, also ich gehe noch mal ein bisschen kurz in der Geschichte zurück, denn das war schon beeindruckend. Also Griesheim als Stadtteil oder auch vorher, bevor Griesheim Stadtteil Frankfurts wurde, war Griesheim eine unabhängige Landgemeinde. Und auch zu der Zeit wurde Griesheim völlig verändert durch diese chemischen Werke, weil die Arbeitsplätze boten, dann wurde Wohnraum gebaut für diese vielen Arbeitnehmer. Ganz viele Geschäfte konnten sehr gut leben von den Arbeitnehmern der chemischen Werke. Die Gastronomie florierte ganz gut. Und ganz viele Ausländer zogen nach Griesheim, zum Beispiel Bayern und Pfälzer. Deswegen gab es den Pfälzerhof und den Bayerischen Hof und solche Institutionen. Und in diesen, ja, wenn man so möchte, ausländischen Höfen, also Bayern war halt im frühen 19. oder mittleren 19. Jahrhundert ein eigenständiger Staat. Und die Bayern haben dann die Arbeitsstellen in Griesheim angenommen, haben ihre Kultur mitgebracht, ihre Bekleidung, ihre Tänze und haben dieses Kulturgut in Griesheim in Traditionsvereinen gepflegt.
Ich frage mich manchmal so ein bisschen, also stell dir mal vor, du lebst zu der Zeit und du merkst, okay, da ist jetzt so die Industrialisierung, du bekommst die wirklich im 19. Jahrhundert mit und du merkst, wie sich vielleicht so dein kleines Dorf, das du als kleines Dorf noch kanntest, so rasant entwickelt. Hm. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das, also wir werden es nicht wissen, aber wie sich das halt so angefühlt hat. Weil das muss ja eigentlich wie so ein, weiß nicht, ein kompletter Kultur- oder Lebensschock eigentlich sein, ne? Oder vielleicht ist es auch gut, weil Dinge einfacher und besser werden.
Also wenn ich das so aus den Geschichtsbüchern richtig lese und auch, Ich habe zum Beispiel mal aus dem Jahr 1900 eine Mappe von Grundschülern gefunden. Die ist im Stadtarchiv hier in Frankfurt noch vorhanden. Und in der Mappe schrieben die Schüler, oder 1920 war das, die Schüler schrieben auf, was ihre Großeltern ihnen über die Entwicklung Griesheims erzählt hatten. Mhm. Und das klang alles positiv und optimistisch. Also relativ kritikfrei. Die Griesheimer profitierten halt massiv von der zugezogenen Industrie. Es gab einfach mehr Angebote an Wohnungen, es gab bessere Geschäfte, es gab besser bezahlte Arbeitsplätze, es gab eine ziemlich hohe Arbeitsplatzsicherheit. Mhm. Und Griesheim wurde halt ständig irgendwie umgebaut, ständig kamen neue Gebäude dazu. Zum Beispiel dann im frühen 20. Jahrhundert ein Haufen Kinos wurden eröffnet. Griesheim hatte, glaube ich, 5 oder 6 Kinos. Und das waren spektakuläre Dinge.
Ja, und ich glaube, das, was du auch so meintest, im Sinne von, viele haben dort oder eigentlich alle haben landwirtschaftlich dort irgendwie gelebt oder von der Landwirtschaft gelebt. Das heißt, du bist von den Ernten irgendwie abhängig und auf einmal merkst du, okay, es gibt halt links und rechts noch andere Berufe, die du ausüben kannst mit einer gewissen Sicherheit und die halt mehr Geld bringen und halt auch so, ja, mehr Wohlstand, ne?
Ja, absolut. Manche Griesheimer Bauernfamilien haben gut reagiert. Die hatten halt viele Ländereien, haben realisiert, es sollen jetzt neue Wohngebäude gebaut werden. Mhm. Und dann haben sie teilweise selber, sind sie als Bauherren aufgetreten, haben auch ein paar Scheunen vielleicht abgerissen und die ersetzt durch 3-4-stöckige Wohngebäude. Und waren dann plötzlich Vermieter und konnten auch relativ gute Mieten verlangen, weil halt so viele Leute auf Wohnungssuche in Griesheim waren. Alles Leute, die zuzogen, weil sie einen Job in den chemischen Werken hatten. Also so manche Bauernfamilien, Landwirtsfamilien, sind vermutlich mal Millionäre geworden in der
Wahrscheinlich,
Zeit.
Wahrscheinlich, ja. Aber es ist schon spannend, dass das eigentlich so innerhalb kurzer Zeit, dass du da so einen Sprung machen kannst. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Industrialisierung und kommen auch gleich nochmal zurück zu der chemischen Fabrik. Mhm. Griesheim wurde dann auch im 19. Jahrhundert, hat einen Bahnanschluss bekommen, oder?
Ja, 1880.
Weißt du, ob das auch nochmal so einen Boom gegeben hat in irgendeiner Form?
War wahrscheinlich. Mit Sicherheit, ja. Also es war die Main-Taunus-Bahn, die wurde halt damals zentral geplant und Griesheim hatte das Glück, an der Strecke zu liegen. Dann wurde 1880 der Bahnhof gebaut. 8 Jahre später ist ja dann die nächste Station, nämlich der Hauptbahnhof Frankfurt, damals Zentralbahnhof genannt, eröffnet worden. Und dann hatte Griesheim den einen Anschluss und es wurde auch kurzzeitig später noch ein zweiter Anschluss von dieser Main-Taunus-Bahn gebaut. Und zwar hatten die chemischen Werke auch einen eigenen kleinen Industriebahnhof. Und damit konnte man halt bequemer nach Frankfurt reisen, nach Griesheim reisen. Man konnte die Waren besser transportieren, die benötigt wurden für die Produktion in Griesheim. Die eigenen Produkte konnte man wieder wegtransportieren. Also das hat mit Sicherheit nochmal alles vereinfacht. Denn vorher hat man viel mit Schiffen über den Main transportiert. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist der Schifftransport doch ein bisschen aufwendiger, eventuell auch langsamer als der Bahntransport.
Dann nochmal zur chemischen Fabrik. Wie ging es für die weiter? Weil, wie gesagt, sie heute ja nicht mehr existiert. Mhm.
Ja, also nach so ein paar extrem erfolgreichen Jahren kamen dann viele Wechsel. Ich springe mal kurz zum Ersten Weltkrieg zurück. Ja. Im Ersten Weltkrieg sollen die chemischen Werke Griesheim der größte Munitionsfabrikant des Deutschen Reiches gewesen sein. Also was Sprengstoff anbelangt. Im Zweiten Weltkrieg war das Unternehmen schon Bestandteil der IG Farben, haben also auch sehr viele Aufträge erhalten und waren gut ausgelastet. In der Zeit hat man auch ganz viel Zwangsarbeiter nach Griesheim geholt, um die Arbeit weiter zu schaffen. Dann kam wieder so ein Knick. Ab 1945 wurde das ganze Gelände amerikanisch besetzt. Das war vorübergehend ein amerikanisches Depot. Und dann nach und nach wurde es im Laufe von ein paar Jahren wieder an die deutschen Firmen zurückgegeben. Dann kam wieder so ein Aufschwung, großer Erfolg. Und 2019 war es dann soweit, dass das letzte produzierende Unternehmen aus Griesheim, Waldchemie hießen die, dass die entschlossen haben, wir schließen in Griesheim. Das war das allerletzte produzierende Unternehmen. Seitdem stand die Fläche leer. Und der Hauptgrund war wohl der, dass das Werk in Griesheim räumlich ziemlich begrenzt war und man an anderen Orten bessere Produktionsmöglichkeiten hatte. Von daher wollte keiner mehr in Griesheim, in das Werk Griesheim investieren. Und das starb dann über Jahre so vor sich hin. Nun, das große Chemiewerk in Höchst wurde ja dann auch immer mehr zerschlagen und aufgelöst und es sind kleinere Unternehmen entstanden. Und durch diese Prozesse verloren die Unternehmen das Interesse an Griesheim.
Jetzt Genau, steht gerade leer oder stand leer. Jetzt ist dort ein Investor dran, das komplette Gelände ja immer so umzumöbeln, mhm, und so auf links zu drehen und da quasi neue Ideen sprießen zu lassen. Ich bin da im Sommer das erste Mal gewesen und also deswegen beiße ich mich da gerade auch an dieser chemischen Fabrik kurz so fest, weil ich, also A, habe ich das irgendwie, warum auch immer, nie mit Griesheim verbunden und das ist ja ein Riesenareal und es ist ja eigentlich auch in irgendeiner Form schön. Also es hat so eine, irgendwie so eine coole Industrieromantik. Von daher bin ich mal gespannt, was da noch so ist. Aber man hat, also ich hatte so das Gefühl, dass da halt früher mal wirklich was passiert ist, ja. Und quasi so prägend war. Aber vielleicht hast du auch nochmal so Punkte, wo du so sagst, das sind markante Produkte gewesen oder auch Dinge, warum eben die chemische Fabrik so lange so erfolgreich war.
Ja, also es gab tatsächlich ein paar Produkte, die Reichtum nach Griesheim gebracht haben. Das darf man nicht vergessen. In Griesheim hat man mit Elektrochemie Versuche angestellt und hat dann die, also 1890 ging das schon los, hat die Chloralkali-Elektrolyse in großem Stil umgesetzt. Das war eine neue Erfindung. Und ich bin jetzt auch kein Chemiker und kein Elektrofachmann, aber durch diese Elektrolyse kann man Produkte wie Chlor und Wasserstoff herstellen. Krass. Ja, und Chlor ist bis heute ein Produkt. Heute beziehen wir fast alles aus China. Aber Chlor benötigt man zum Bleichen, zum Reinigen, zum Desinfizieren. Und das war damals noch eine relativ neue Erfindung. Diese Elektrolyse hat die Chlorproduktion vereinfacht. Und der Direktor der chemischen Fabrik Griesheim war der erste Industrielle in Europa, der begriffen hat, das ist ein Produkt, von dem wir mehr brauchen. Wir bauen jetzt eine Riesenanlage dafür. Und mit dem Jahr 1895, als das Geschäft schon richtig gut lief, ging dann das Wachstum Griesheims los. Also zwischen 1895 und 1905 ist die Einwohnerzahl Griesheims verdoppelt worden.
Krass.
Einfach weil es Jobs gab und wie verrückt gebaut wurde. Es entstanden komplette neue Straßenzüge, Plätze. Selbst der Friedhof in Griesheim wurde umgezogen, um Platz zu machen für eine neue Siedlung. Und in diesem Entwicklungsprozess oder in diesem Produktionsprozess entstanden auch Gase als Nebenprodukte. Und dann hat man überlegt, was kann man mit den Gasen hier in Griesheim machen und hat gemerkt, man kann schweißen mit Gasen. Also hat man letzten Endes die Firma Messer Griesheim gegründet, spezialisiert auf Schweißtechnik.
Oh, von der habe ich auch schon mal was gehört. Die gab es auch lange oder gibt es sogar noch, ne? So ein ja, ganz langes
Alter. Die Marke gibt es noch, nicht mehr in Griesheim, aber die heißen noch Messer Griesheim.
Krass. Ich muss aber auch erstmal auf die Idee kommen, sagen, okay, das ist quasi so das Abfallprodukt, sind Gase. Was können wir jetzt damit machen und die irgendwie auch noch weiterverwenden?
Ja, also es gab noch eine tolle Idee, die noch sympathischer ist als das Schweißen. Also jeder Handwerker, der schweißen muss, der wird das total schätzen. Aber mit den Gasen hat man damals auch in der Luftfahrt ein bisschen gearbeitet. Und zwar gab es ja Zeppeline zu der Zeit. Der Graf Zeppelin hat Griesheim tatsächlich mal besucht. War ja dann auch zur internationalen Luftfahrtausstellung in Frankfurt. Wann war denn die?
1909.
Dankeschön, sehr gut.
Glaube ich. Müsste so sein, hoffe ich.
Ja, klingt gut. Und so in dieser Zeit, 1890er, 1900, 1910, in der Zeit waren die Zeppeline eben auch oft in Frankfurt zu Besuch. Es gab hier einen Luftschiffhafen in Frankfurt. Und die Tankstelle für die Begasung, Betankung dieser Luftschiffe, die war teilweise in Griesheim.
Krass.
Bis man dann Pipelines, so Rohre verbaut hatte, einmal so quer durch den heutigen Rebstockpark zu dem damaligen Flughafen und Luftschiffhafen. Und dann wurde das Gas aus Griesheim praktisch dann direkt an den Flughafen gebracht.
Ja, das ist auch abgefahren. Wenn wir aber so draufschauen auf diese ganze Entwicklung, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es da noch weitere wirtschaftliche oder so soziale Entwicklungen, wo du sagst, die haben Griesheim geprägt? Oder waren das so die Punkte?
Meinst du Anfang des 20. Jahrhunderts? Also die Weltkriege haben Griesheim massiv geprägt, auf jeden Fall.
Dann lass da mal rüber reden. Also was gab es so für Auswirkungen? Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Zeit dazwischen. Und das werfe ich auch einfach nochmal in diese große Frage eigentlich mit rein. Für mich ist auch ein Bild voll mit Griesheim verbunden. Und zwar der Spatenstich für die Autobahn, wo Adolf Hitler, glaube ich, so sich in Szene gesetzt hat oder in Szene gesetzt wurde, wie auch immer. Um da eben diesen Spatenstich für die erste Autobahn dazu bewerkstelligen. Genau, aber kommen wir zu dieser großen Frage.
Ja, sehr gut. Es ist wirklich eine große Frage. Also Erstes Weltkrieg, ich habe vorhin schon mal kurz erwähnt, im Ersten Weltkrieg war das Werk, chemisches Werk Griesheim, einer der größten Sprengstofflieferanten für die deutsche Armee.
Krass.
so nebenbei, die Produktion ist auch hin und wieder mal schiefgegangen. Manchmal flog eben auch irgendeine Fabrikationshalle in Griesheim in die Luft. 1901 gab es eine ganz üble Explosion. Da musste ganz Griesheim mal evakuiert werden.
Krass.
Und es gab, ich glaube, 26 oder 24 Tote bei dem Vorfall.
Ganz Griesheim musste evakuiert werden?
Ja, es gab halt durch diese Explosionsvorkommnisse Druckwellen, die durch den ganzen Ort gingen. Und dann flogen halt Dächer und Fenster und Scheiben raus. Und die Leute mussten erstmal in Sicherheit gebracht werden.
Okay, wow.
Ja, die Trümmer bei den Explosionen flogen bis nach Schwanheim rüber.
Bis nach Schwanheim?
Also es war Erster Weltkrieg, dann der Erste Weltkrieg wurde ja vom Deutschen Reich verloren, die Franzosen waren Sieger und die Franzosen haben dann das Rheinland besetzt. Mhm. Also im Versailler Vertrag wurde festgelegt, die Franzosen haben das Recht, das deutsche Rheinland zu besetzen und zu diesem Rheinland gehörte der sogenannte Mainzer Brückenkopf. Und Griesheim war das östlichste Ende dieses Mainzer Brückenkopfes.
Ah, okay.
Das heißt, wenn man so will, die französische Grenze verlief quer durch Griesheim.
Krass.
Ab 1918 bis 1930.
Das heißt, die waren dann auch hier, ne?
Ja, es waren wirklich Besatzungsmächte hier. Zumindest in den ersten Jahren, so 1919, 20 und dann Anfang der 1920er Jahre, waren buchstäblich Grenzsoldaten vor Ort in Griesheim. Die haben also einige Häuser besetzt, um da ihre Unterkünfte zu haben und haben dann die Mainzer Landstraße mit Straßenbarrikaden abgesperrt. Und wer von Griesheim nach Frankfurt oder umgekehrt wollte, der brauchte einen roten Pass, einen roten Ausweis zur Grenzkontrolle. Und den Pass zu kriegen war gar nicht so leicht.
Hast du da irgendwie mal was herausgefunden, wie sich so die Menschen da gefühlt haben in der Zeit oder was die da quasi davon gehalten haben?
Die haben sich total eingesperrt gefühlt.
Ja.
Zeitweise haben sie auch Angst gehabt vor den Soldaten. Die meisten Soldaten, die in Griesheim stationiert waren, waren nicht direkt aus Frankreich, sondern das waren junge Männer aus französischen Kolonien aus Afrika. Und diese Männer waren teilweise jetzt auch nicht ganz freiwillig in Europa und hatten eigentlich auch keine Lust auf die Arbeit, waren teilweise auch ein bisschen nervös und überfordert bei der Arbeit mit den Waffen an der Grenze. Von daher gab es öfter mal Vorkommnisse mit Schießereien, wo jemandem die Hutschnur geplatzt ist und er jemand, der über die Grenze wollte, attackiert hat, erschossen hat, geschlagen hat. Also das war eine sehr unschöne Zeit für die lokalen Leute. Ich durfte vor 4 Jahren ein Interview machen mit einem über 100-jährigen Griesheimer.
Boah, cool.
Der Dr. Montag. Und der ist damals in der Wohnung seiner Eltern in der Altstadt Frankfurts geboren worden, aber das Haus seiner Großeltern, das steht in Griesheim bis heute. Und der Opa der Familie, jüdischer Abstammung, aber auch katholisch.
Mhm.
Und dieser katholische Opa aus Griesheim wollte unbedingt, dass sein Enkel in der katholischen Kirche in Griesheim getauft wird. Und jetzt war aber die Grenze im Weg, 1920. Und für das Kind gab es diesen roten Pass noch nicht. Also offiziell, legal konnte der die Grenze nicht überschreiten. Und dann haben die Eltern von dem Kleinen ein Spielchen mit den Soldaten an der Grenze, an der Mainzer Landstraße gemacht. Das heißt, die Mutter, die Französisch konnte, ging zu den dunkelhäutigen afrikanisch-französischen Soldaten und sprach mit denen so ein bisschen Französisch und hat die versucht, bei Laune zu halten und abzulenken. Und der Vater ist mit dem Kind auf die Frankfurter Grenzseite zum Grenzzaun gegangen. Und der Opa ist auf Griesheimer Grenzseite gegangen. Und dann haben die das Kind so zwischen Büschen über den Zaun geworfen. Und so konnte Herr Dr. Montag in Griesheim getauft werden.
Wahnsinn. Boah, ich muss diese Zeit, das ist jetzt hier so ein öffentliches Aufschreiben auf meinen Themenspeicher, mir mal genauer anschauen, weil ich verbinde mit der französischen Besetzung auch so ein markantes Bild von der Hauptwache von, ich glaube, 1920. Da gab es auch eine Schießerei und eben entsprechend irgendwie Auseinandersetzungen oder auch so Bilder, wie, glaube ich, dann an der alten Oper Soldaten eben waren. Und das habe ich mir jetzt hiermit quasi einmal öffentlich aufgeschrieben. Weil ich glaube, das ist auch ein total spannendes Feld.
Absolut.
Das heißt, war französisch besetzt in Teilen und dann aber 1928, hast du vorhin erwähnt, wird Griesheim dann eingemeindet. Also wie kam das dann dazu?
Ja, also man hat über 25 Jahre lang darüber diskutiert, ob Griesheim die Eigenständigkeit aufgeben sollte und ein Stadtteil Frankfurts werden sollte. Und es gab ganz viele Gründe dafür. Zum Beispiel, dass man als Stadtteil einer Großstadt, wie Frankfurt es war, und Frankfurt wuchs ja damals auch kräftig, dass man einfach eine bessere Infrastruktur mitnutzen kann und vielleicht auch gewisse steuerliche Vorteile mitnehmen kann. Gründe, die gegen den Beitritt zu Frankfurt sprach, waren meistens so eher emotionale Gründe. Also die alten Griesheimer Familien, die wollten einfach unabhängig bleiben und wollten ihren Stolz auf ihre Geschichte so bewahren, wie sie war. Ja, und in den 20er Jahren gab es halt die immer wieder Wirtschaftskrisen, es gab die Hyperinflation und die Lage war einfach für so eine kleine Landgemeinde so hart, dass dann auch die Kritiker irgendwann einknickten und sagten, okay, wir schließen uns jetzt an. Und am 1.4.1928 war es soweit, dass Griesheim zusammen auch mit Höchst und Nied und noch ein paar anderen Stadtteilen im Frankfurter Westen Stadtteile Frankfurts wurden.
Es gab den Stadtteil Haheim, oder es gibt den heutigen Stadtteil Haheim, das habe ich vor kurzem erst gelesen. Da hat sich die Bevölkerung damals auch gewehrt oder war eigentlich gegen so eine Eingemeindung von Frankfurt oder zu Frankfurt. Und die Bauern sind dann mächtig auf Protest gegangen und da gab es wirklich schlechte Stimmung. Und das mündete dann irgendwann in einer ARD-Serie aus den 80er Jahren oder so, wo es wirklich so Bauernproteste gab, weil die nicht eingemeindet werden sollten. Aber dann kam es eben dann doch so und mittlerweile haben sich, glaube ich, so die Gemüter beruhigt. Griesheim ist zu Frankfurt eingemeindet, dann kurze Zeit später geht es eigentlich schon los, Weltwirtschaftskrise und dann Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg. Was hatte all das für Auswirkungen auf Griesheim? Wie hat man das dort gespürt?
Ja, also du hast vorhin schon diesen Spatenstich des Reichsautobahnbaus durch Adolf Hitler erwähnt. Das war, muss man fairerweise sagen, nicht auf Griesheimer Gebiet, sondern in Niederrad auf der anderen Flussseite.
Ja, okay.
Aber die Brücke, um die es da ging und dieser Autobahnabschnitt, das ist die heutige A5 und die Europabrücke. Mhm. Und die verbindet ja Griesheim mit Niederrad. Und ja, Griesheim war vor der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers ein Stadtteil, wo die SPD und die KPD und ähnliche Parteien ein gutes Standing hatten. Und natürlich gab es dann ab 1933 sehr viel Verfolgung. Mhm. Also viele Griesheimer sind dann in wilde KZs gekommen, zum Beispiel nach Höchst, in so eine frühere Kaserne und wurden dann da auch körperlich misshandelt und unter Druck gesetzt, ihre Überzeugung aufzugeben, ihre Partei zu verlassen. Und ja, dann kam Adolf Hitler im September 1933 nach Niederrad, hat diesen Spatenstich getan und man nannte damals das Projekt die Straßen des Führers, also der Autobahnbau, die Straßen des Führers. Der damals sogenannte Führer hat es zwar nicht erfunden, es wurde aber im Marketing so ein bisschen so dargestellt, ja, als ob er derjenige ist, der den Deutschen die Autobahnen schenkt.
Ja, die Pläne kamen ja von viel früher von der sogenannten oder von dem Projekt Helaba mit Ludwig Landmann unter anderem, früherer Oberbürgermeister von Frankfurt. Genau, aber es wurde ihm so auf den Leib geschnitten, weil es aus PR-Gründen natürlich total super war für ihn.
Ja, es war diese. Hela war es eine Bank und
ach, Hela war so Quatsch, ja.
Die hießen Hafrabar.
Hafrabar.
Ja, Hansestädte Frankfurt Baselbahn.
Entschuldigung.
Und witzigerweise ironischerweise der Vorsitzende, der Ehrenvorsitzende dieses Autobahnbauvereins war der Frankfurter Oberbürgermeister Ludwig Landmann, der jüdischer Abstammung war, ja, und 1933 aus seinem Amt verjagt wurde. Das heißt, wenn man so auf die Spitze treiben möchte, könnte man sagen, ein jüdisch geführter Verein hat die Autobahn erfunden. Und die Nazis haben gesagt, wir waren's.
Ja, ja. Ich muss aber tatsächlich auch zu Ludwig Landmann sagen, das ist so einer meiner großen Highlights, wenn es auch um Personen geht, weil der einfach so viel für Frankfurt eigentlich gemacht hat.
Ja.
Und Dinge, die bis heute ja Bestand haben oder halt für Entwicklung oder ja wegweisende Richtungen, die er gegangen ist, um eben Frankfurt modern zu machen. Ja. Und dann ist er aus dem Amt gedrängt worden.
Die Eingemeindung Griesheims fällt auch in seine Amtszeit. Also
der ganze
Frankfurter Westen in seiner Zeit frankfurterisch geworden. Der Landmann hat quasi Frankfurt auch flächenmäßig zur Großstadt gemacht.
Das ist krass, ne? Aber weißt du eigentlich, ob in Griesheim quasi so auch Teil vom neuen Frankfurt war? Gab es da Berührungspunkte?
Das neue Frankfurt entstand eigentlich größtenteils vor der Eingemeindung.
Ja, gut, stimmt, ja.
Aber es gab in Griesheim einen lokal ansässigen Architekten, Heiner Hamburger. Und der hat sich in den 20ern stark inspirieren lassen von dem, was da in Frankfurt beim neuen Frankfurt passierte. Und von daher hat Griesheim auch einige so bauhausmäßige, schlichte Gebäude bekommen, die auch bis heute noch stehen.
Ja, cool. Thema Nationalsozialismus, Synagogen, gab es da welche in Griesheim, die dann auch zerstört worden sind?
Ja, das gab es tatsächlich nicht. Also es gab einige wenige jüdische Herrschaften, die in Griesheim gelebt haben, deren Werdegang und teilweise auch Verfolgungs- und Todesgeschichte bekannt ist. Es liegen einige Stolpersteine auf den Straßen in Griesheim, die an Familien erinnern, die dort vertrieben wurden oder die von Griesheim aus deportiert wurden. Mhm. Und die meisten sind tatsächlich auch verstorben in Konzentrationslagern oder bei Massenerschießungen. Aber einen jüdischen Religionsort, eine Synagoge, ein Mikwebad oder sowas hat es in Griesheim meines Wissens nach nie gegeben.
Okay. Zweiter Weltkrieg, wie hat sich das für Griesheim angefühlt, auch im Sinne von Luftangriffen?
Ja, also ich habe mal gelesen, dass Griesheim der am drittstärksten zerstörte Stadtteil Frankfurts gewesen sein soll.
Wahrscheinlich auch unter anderem wegen der chemischen Fabrik.
Ja, obwohl die selbst fast nicht getroffen wurde.
Ah, gut.
Aber die Wohnsiedlung drumherum. Also es war wohl so das Ziel der alliierten Luftstreitkräfte, hauptsächlich Wohnanlagen, Siedlungen zu treffen, um die Bevölkerung zu demotivieren. Mhm. Aber die Industrieanlagen wurden anscheinend größtenteils geschont, damit man sie vielleicht als Reparationsleistung nach dem Krieg mitnehmen kann.
Stimmt, okay, gut. Da war das quasi so ein bisschen die Taktik, wie auch zwischen Dom und Römer oder in der Altstadt mit diesen Feuerstürmen, die dann ausgelöst wurden. Ja. Danach, wenn wir mal so ein bisschen springen, nach dem Nationalsozialismus und nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ging es dann weiter in der ersten Nachkriegszeit oder generell auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts?
Ja, also der Krieg, der Zweite Weltkrieg in Frankfurt endete ja sozusagen Ende März 1945 mit Einmarsch der amerikanischen Bodentruppen. Die kamen erst Richtung Süden, haben also das südliche Frankfurt, südlich vom Main alles besetzt und haben sich dann weiter Richtung Norden gearbeitet. Und in den letzten Kriegstagen gab es noch mal einige Vorkommnisse in Griesheim. Schießereien und völlig sinnlose Angriffe von irgendwelchen Deutschen aus dem Volkssturm oder von irgendwelchen anderen Verbänden, die dann über den Main versucht haben, die Amis zu beschießen. Und die Amis haben dann zurückgeschossen über den Main und haben zum Beispiel die Kirchturmspitze der katholischen Kirche Griesheim abgeschossen. Also wenn man durch Alt-Griesheim läuft, merkt man, die ist bis heute nicht wieder aufgebaut worden. Der Turm ist einfach oben flach.
Boah, das muss ich mir angucken. Das ist irgendwie so ein kleines Easter Egg von Griesheim.
Ja, total. Ja, das war also in allerletzten Kriegstagen oder Stunden, als das passierte. Dann kamen die Amis und die Griesheimer haben sich sehr, sehr schnell geöffnet und auch Begeisterung entwickelt für die Amerikaner, weil die echt nett waren. Also den Kindern haben die Kaugummis und Schokolade mitgebracht, haben dann die chemischen Werke besetzt, um erstmal ein Depot, ein Militärdepot zu haben, und begannen dann Leute, von denen sie den Eindruck hatten, sie waren nicht belastet mit einer Nazi-Vergangenheit, Arbeitsstellen anzubieten. Also gab es in Griesheim auf einmal wieder, dank der amerikanischen Militärbehörden, Jobs. Und dann wurden nach und nach auch kulturelle Institutionen oder soziale Institutionen mit Hilfe der Amis aufgebaut. Also eine Art Kindertagesstätte, Kindergarten, auch so ein Unterhaltungscenter, wo also manche älteren Griesheimer erzählen da heute noch von, dass sie da als Kinder gerne hingegangen sind. Da wurden dann auch mal Filme gezeigt oder man konnte kochen und tanzen lernen oder man war einfach in einer friedlichen Gesellschaft und musste nicht mehr an das denken, was man im Krieg erlebt hat. Ja, das war so die ganz frühe Nachkriegszeit. Und dann ging halt so wie im restlichen Frankfurt auch halt der Wiederaufbau zaghaft los und nahm dann so in den späten 40ern, frühen 50ern richtig an Fahrt auf.
Hat sich das Stadtbild durch den Wiederaufbau sehr verändert?
Total.
Ja?
Ja, das muss man echt sagen. Also Griesheim wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Architekturstil der Nachkriegszeit wieder aufgebaut. Das ist etwas, was heute ja manche mögen, die meisten aber nicht so ganz. Ja. Also unsere ganze Frankfurter Altstadt ist ja davon auch ganz stark gezeichnet. Ja. Also sehr schlichte, einfache Gebäude, alles so Klötze mit wenig Dekoration. Man braucht halt einfach Wohnungen. Und das war in Griesheim auch so. So viele Griesheimer sind bis in die frühen 50er noch in irgendwelchen Notunterkünften gewesen. In Griesheim gab es viele Barackenlager, Holzbarackenlager. Mhm. Wo man nicht vernünftig heizen konnte, wo man im Sommer total zerflossen ist, weil es da drin so heiß wurde. Die Lebensqualität von vielen war so niedrig, dass jeder Interesse hatte, so schnell wie möglich eine Wohnung gebaut zu bekommen. Und das ging halt mit geringen Mitteln damals. Es musste mit geringen Mitteln passieren. Und von daher hat man halt Häuser gebaut, die wir heute vielleicht so nicht mehr bauen würden.
Aber wie stehst du dazu? Weil ich finde, das ist ein super spannendes Thema, auch wenn man so in der Altstadt umherläuft. Da hat man ja auch immer mal so die Diskussion, warum hat man das nicht wieder so aufgebaut, wie es früher mal war?
Ja.
Also welchen Weg willst du da oder was ist deine Meinung dazu?
Oh. Also ich habe Verständnis für die Entscheidung aus der frühen Nachkriegszeit, weil einfach Wohnraum schnell wieder gebaut werden musste. und man hatte nicht die Zeit, sich da irgendwie über Denkmalschutz und Schönheit und Dekoration Gedanken zu machen. Da waren die Bedürfnisse, die befriedigt werden mussten, viel grundlegender. Aber aus meiner heutigen Sicht finde ich es echt schade, dass Frankfurt und auch Griesheim nicht mehr rekonstruierte Bausubstanz hat. Also ich erlebe das auch bei Stadtführungen, die ich in der Altstadt oft geben darf. Gestern Abend erst war ich wieder unterwegs mit einer kleinen Gruppe. Ich erlebe das immer, wie die Augen aufgehen und die Leute so ein Strahlen bekommen, wenn man um die Ecke in die neue Altstadt geht,
ja.
In diese ja. Ecke, die rekonstruiert wurde. Das gefällt den meisten und die fühlen sich da wohl. Es ist mehr, glaube ich, so eine emotionale Sache.
Aber ich muss auch so sagen, mein Lieblingsareal ist halt auch so zwischen Dom und Römer,
ja.
Wie es früher mal ausgesehen hat. Klar, da steht vor allem ganz groß die Schirn mit drauf, aber generell auch losgelöst zwischen Dom und Römer, die Altstadt, da ist halt so viel an, oder was ist eigentlich, ist alles anders geworden, ne? Wenn du jetzt mal außer das Goethehaus, den Dom, das ja. Leinwandhaus, was dann wieder aufgebaut wurde und der Römer, aber ja, wie du auch sagst, man hat auf der anderen Seite halt auch Wohnraum gebraucht, ja. Aber dass das halt so einen anderen Weg geht, ist es, habe ich mir mal überlegt, was wäre, wenn, das war nach der Buchmesse, dann bin ich aus dem Messegelände raus und habe mir die Festhalle angeschaut und habe mir so die Frage gestellt, was wäre, wenn du jemanden quasi, weiß nicht, sagen wir mal Anfang des 20. Jahrhunderts oder auch 1920 oder 1930 jemanden von dort in die heutige Zeit holst und der quasi ist damals in der Festhalle und den ziehst du jetzt von der Festhalle damals in die heutige und dann gehst du so langsam raus. So, und dann erkennt er in irgendeiner Form vielleicht noch das Festhallengebäude und dann läufst du mit ihm dann so entlang und dann mit der Person und dann in Richtung Altstadt. Das ist halt einfach, also was das mit einem machen muss oder generell, ich glaube, man muss gar nicht Zeitreisen, wenn ich hier gerade rede. Viele haben ja dann auch gesehen, wie alles zerstört war und dann wieder aufgebaut wurde, ne, in einem anderen Stil. Ich glaube, das ist einfach diese Gefühle, es ist irgendwie wahrscheinlich verrückt. Oder man war einfach froh, dass man wieder Wohnraum hatte. Ich weiß es nicht genau.
Ich habe darüber mit dem Sonny öfter sprechen können.
Cool,
dieser ja. Herr, den ich am Anfang erwähnt habe, der letztes Jahr im Alter von 91 gestorben ist. Und der wurde erst im Januar 1945 deportiert ins KZ Theresienstadt. Mhm. Das heißt, der hat die Vernichtung der Frankfurter Altstadt fast hautnah miterlebt. Der war bei diesem großen Angriff, ich glaube, es war der 22. März 1944, war der im Keller des alten Rothschildhauses auf der früheren Judengasse eingeschlossen. Da hatten den Luftschutzkeller. Das heißt, er war auch der letzte Bewohner des Rothschildhauses.
Wahnsinn.
Ja, des Stammhauses dieser Bankiersfamilie. Und er hat erzählt, dass er sich manchmal seinen Davidsstern, diesen gelben Stern, den er tragen musste, abgetrennt hat von der Kleidung und ist dann durch die Ruinen der Altstadt gelaufen und hat da mit anderen Kindern gespielt. Mhm. Und als die Kinder haben das wie ein Abenteuer wahrgenommen. Ja, die haben die Tragik gar nicht ganz verstanden. Und dann nach dem Krieg ging es halt nur um Wiederaufbau des Lebens, Freunde finden, vielleicht auch damit klarkommen, was man alles verloren hat, nicht nur Gebäude, sondern auch Menschen.
Ja.
Ich glaube, der Fokus war einfach immer ein anderer. Ich finde das so interessant, wenn man in Städte läuft, die früher deutsch waren und heute zum Beispiel zu Polen gehören.
Ja.
In Breslau, Krakau oder so. Da gibt es Altstädte, die wieder so historisch aufgebaut sind. Große Altstadtkomplexe, viel größer als das, was wir in Frankfurt haben. Das heißt, die Polen konnten ein bisschen anders in die Vergangenheit blicken und haben mehr wieder aufgebaut. Und die Deutschen haben erstmal gedacht, wir gucken besser nur noch in die Zukunft. Das war so schlecht, was wir hinter uns haben.
Und dann entstand die Berliner Straße und wie sie heißen.
Mit Boxen, mit Kisten, ja.
Kommen wir zurück zu Griesheim. Gibt es so historische Gebäude oder Denkmäler, die aus deiner Sicht so besonders wichtig sind oder die man sich mal anschauen sollte, wenn man vor Ort ist?
Ja, also ganz niedlich ist das älteste Haus Griesheims. Der Eigentümer hat an die Fassade schreiben lassen, in welchem Jahr das Haus gebaut wurde, nämlich 1662.
Krass.
Das ist ein Fachwerkgebäude, gebaut nach der hiesigen fränkischen Bauweise. Das heißt also, die schmale Gebäudeseite ist zur Straße hin. Und dann, wenn man durch das Tor neben dem Haus geht, kommt man eigentlich in einen riesengroßen Hof, ein früherer Bauernhof. In der ehemaligen Scheune ist jetzt die Hauptwohnung, wo die Eigentümer wohnen. Interessant ist auch, dieses Haus ist seit, ich glaube, 350 Jahren in den Händen derselben Familie.
Wahnsinn.
Ja. Und das Bauernhaus, das hat eine besondere Überlebensgeschichte durch den Zweiten Weltkrieg. Die Mutter der Familie, also Familie Stark heißen die, Die wohnen seit 350, 400 Jahren in Griesheim und sind bis heute stark vertreten. Und einige Familienmitglieder haben immer noch Häuschen und Grundstücke und Gärten in Griesheim. Also an denen kommt man nicht vorbei, wenn man in Griesheim ein Netzwerk sich aufbauen möchte. Und einer dieser Mitglieder der Familie Stark, der hat dieses Haus gepflegt. Und seine Mutter war alleine, hat er mir erzählt, war alleine zu Hause, als eine Stabbrandbombe bei einem amerikanischen Angriff durchs Haus in dieses alte Haus von 1662 durchs Dach fiel. Und diese Stabbrandbomben, die explodierten nicht sofort beim Aufkommen, sondern die hatten einen kleinen Zeitzünder. Und der Zeitzünder aktivierte sich nach kurze Zeit nach dem Aufprall, sprengte eine kleine Öffnung in die Bombe und dann lief dieses brennbare Phosphor aus der Bombe raus. Und dieses brennbare, dickflüssige Phosphor kroch so durch die Ritzen im ganzen Haus und dadurch brannten die Häuser von innen aus. Das wäre diesem alten Bauernhaus, Fachwerkhaus auch fast passiert. Aber Mutter Stark oder Oma Stark hatte den Mut, die hat mit ihren Händen diese Bombe angefasst und rausgeworfen. Krass. Und dann ist die halt auf der Straße ausgelaufen und dann ist das Haus erhalten geblieben. Und wegen dieser Situation hat der alte Herr Stark, der leider dieses Jahr auch verstorben ist im Alter von über 90, hat gesagt, das Haus hat es durch den Krieg geschafft. Wir haben kein Recht, das jetzt nachträglich noch zu entsorgen. Das muss bestehen bleiben.
Das stimmt. Gibt es weitere Bauten oder Denkmäler?
Also Denkmäler gibt es tatsächlich ganz wenige in Griesheim. Warum? Weil das Landesdenkmalamt und auch das städtische Denkmalamt sich viele Jahre um Griesheim überhaupt nicht gekümmert haben. Mir wurde zugetragen, dass es jetzt langsam wohl in Fokus kommt und irgendwann bald mal die Fachleute losziehen und gewisse Gebäude unter Denkmalschutz stellen möchten. Aber Gebäude und Siedlungen und sogenannte Arbeiterkolonien aus der Kaiserzeit, richtig schöne Gebäudekomplexe, sind leider nie geschützt worden, sind inzwischen größtenteils an privat verkauft. Und die Käufer dieser einzelnen Gebäudeteile können halt da machen, was sie wollen. Deswegen hat man manche dieser Gebäude halt ganz unterschiedlich farbig angestrichen und man erkennt nicht mehr so deutlich die Einheitlichkeit und die Harmonie, die von solchen Gebäudeensemblen mal ausging.
Das heißt, ich gucke mir auf jeden Fall das alte Bauernhaus an.
Absolut sehenswert, ja.
Gibt es darüber hinaus, über die Entwicklung, die wir schon über die wir gesprochen haben, im 19. Jahrhundert, also vor allem diese beiden chemischen Fabriken, weitere Projekte oder eben ja größere Themen, die Griesheim so besonders geprägt haben?
Ja, also da sind wir weiterhin in der Nachkriegszeit. Mhm. Die Bundesrepublik Deutschland ist ja offiziell 1949 ins Leben gerufen worden. Und dann ist Bonn als Bundeshauptstadt gewählt worden. Bevor Bonn gewählt wurde, haben die Frankfurter ganz groß die Hoffnung gehabt, dass Frankfurt die neue Hauptstadt Deutschlands wird. Und unser damaliger Oberbürgermeister, der Walter Kolb, hat in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Militärbehörden vereinbart, wir fangen jetzt einfach schon mal in Frankfurt an, Gebäude zu bauen für die zukünftige Bundesregierung. Und dann haben die ja die Paulskirche schon mal vorbereitet als Sitzungssaal, haben schon mal einen Bundestagssitzungssaal gebaut, eben, wo ist das, Dornbusch, glaube ich, oder Nordend, ist
also heute Dornbusch, der
Sendesaal des HR. Und dann hat man auch überlegt, wir brauchen, wenn die Regierung hier ist, wir brauchen ganz viel Wohnungen für Bundesbeamte. Oder kurz noch mal einen Schritt davor, bevor die Bundesrepublik als Projekt zu planen begonnen wurde, gab es ja hier die B-Zone, also amerikanisch besetzte Zone und britisch besetzte Zone haben zusammengearbeitet. Und die Zentrale oder die Hauptstadt dieser B-Zone, das war Frankfurt. Und als die Amis merkten, okay, mit den Sowjets kommen wir nicht überein, wir können Deutschland wahrscheinlich so schnell nicht wieder vereinigen, hat man gesagt, gut, dann strukturieren wir die B-Zone immer mehr wie einen Quasi-Staat als Vorgänger der Bundesrepublik. Mhm. Und für die Regierung dieser B-Zone und später der Bundesrepublik brauchen wir Wohnungen ohne Ende und Häuschen für Beamte und Minister und so. Und dann hat man die Frankfurter Aufbauaktiengesellschaft, FAAG, beauftragt, in Griesheim eine Siedlung für Bundesbeamte zu bauen. Und die nennen wir heute die bizonale Siedlung. Das sind also über 600 Einfamilienhäuschen und noch ein paar weitere Häuser mit Wohnungen drin. Aufgrund des Materialmangels hat man die ersten Häuser komplett aus Holz gebaut.
Krass.
Also in Griesheim stehen bis heute 50 Holzhäuser von 1947. Oh. Ja. Das sieht man nicht mehr so deutlich, ja, weil die halt gut verputzt und gedämmt sind. Aber hin und wieder werden Häuser mal renoviert und dann kommt dieser alte Holzbau wieder zum Vorschein.
Aber eigentlich muss man da auch mal so durchspazieren und quasi so im Kopf dabei haben, eigentlich wären wir quasi für eine Zeit lang Bundeshauptstadt gewesen und ja. Das wäre quasi so ein markanter Ort.
Da, ja, das wäre der Wohnort von ganz vielen Beamten sozusagen. Und nebendran, neben dieser Siedlung, im Griesheimer Norden ist es, gibt es die Eichendorfschule, die frühere Griesheimer Waldschule. Und die wurde ab 1948 tatsächlich auch wieder hergerichtet, nicht als Schule, sondern als Außenstelle des Reichsernährungsamtes. Und da war die Reichsfettstelle drin. Also in den Büros haben die Leute dann bis in die frühen 50er, 1951, entschieden, wie viel Mengen Fett als Nahrungsmittel in welche Stadt und welche Region geliefert werden dürfen. Man hatte halt Nahrungsmittelknappheit und deswegen war das zentral gesteuert und organisiert.
Krass. Also sowas finde ich immer so spannend, wenn du so kleine Happen, aber eigentlich halt voll bedeutsam für ganz viele Menschen. Kommen wir mal so ein bisschen, oder hast du noch was?
Sorry. Mir fällt gerade noch was ein. Ja, also diese bizonale Siedlung oder die Einwohner, also die Siedlung gibt es wirklich, ne? Da kann man heute durchlaufen. Und die Leute, die da wohnen, sind halt jetzt fast alle nicht Bundesbeamte, manche von der Post, die frühere Beamte der Post wohnen noch da oder vom Zoll. Aber ansonsten kann jedermann inzwischen Häuschen dort kaufen. Die Leute wohnen da total gerne und es ist relativ ruhig und grün und so. Und dann ein paar Jahre später, ab 1951, gab es von der neu gegründeten Regierung in Bonn eine Art Wiederaufbau- oder Baugesetz. Und damit sollten über 1 Million Wohnungen in der neuen Bundesrepublik gebaut werden, um halt diese Wohnungsnot noch ein bisschen zu mindern. Und da wurde Griesheim dann wieder als Standort genutzt. An der Mainzer Landstraße entlang wurden über 300 Wohnungen gebaut. Die Siedlung nennt sich die Wildermuth-Siedlung, weil der Bauminister, der erste Bauminister der Bundesrepublik, das war der Eberhard Wildermuth. Und unter dessen Ägide ist diese Siedlung entstanden. Und weil der Herr Wildermuth schon ein bisschen gesundheitlich angeschlagen war, ein bisschen älter war, war er dann der erste Minister der Bundesrepublik, der im Amt verstorben ist. Mhm. Da er aber bis zu seinem Tod schon so viele Hunderte von Wohnungen hat bauen lassen und so viel bewirkt hat für die junge Bundesrepublik, hat man dann diese Siedlung hier in Griesheim nach ihm benannt.
Ist es so eine begehrte Siedlung? Will man da hin? Oder eher in diese alten...
Wenn man eine preisgünstige Wohnung sucht, dann ist man in der Wildermuth-Siedlung oft erfolgreich, ja.
Na, da muss ich mir das mal angucken. Wie das aussieht, das interessiert mich. Springen wir mal so zu dem Themenfeld Kultur, Tradition, kulturelle Eigenheiten. Mhm. Ja, oder auch so generell Vereine, Feste. Was spielt eine Rolle in Griesheim?
Ja.
Oder spielte, wenn es das nicht mehr gibt?
Ja, also es gibt noch einiges, was bis heute eine Rolle spielt. Und da möchte ich ganz besonders einige Sportvereine nennen.
Gerne.
Viele Sportvereine in Griesheim haben eine große, gute Mitgliederzahl. Also die sind von diesem Vereinssterben und Mitgliedersterben nicht betroffen. Und was ich besonders gut finde, besonders positiv an den Sportvereinen, sie helfen der Griesheimer Bevölkerung zusammenzuwachsen oder sich kennenzulernen. Denn Griesheim hat einen Ausländeranteil von über 40%. Mhm. Also 42% der Bewohner Griesheims haben nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Das heißt, da wohnen ganz viele Leute, die kulturell geprägt sind in Marokko oder Türkei oder Italien oder Afghanistan und so. Und wenn dann die jungen Leute in den Sportvereinen zusammenspielen, werden sie vereint durch die Regeln des Sports, den sie lieben. Und das bringt sie zusammen, auch wenn sie vielleicht ganz andere Lebenserfahrungen, andere Kultur oder andere Empfindungen haben. Der Sport bringt sie zusammen und bildet Brücken. Von daher sind die Vereine für den Stadtteil extrem wichtig.
Das sind halt auch so Orte der Begegnung, ne, wo man sich eben quasi über den Sport eben näher kommt, Verständnis füreinander bekommt, irgendwie sich austauscht, ne, und halt integriert wird.
Total,
ja.
Und man sieht das in Griesheim oft, also so irgendwie Gruppen von Jungen, oft sind das halt Männer, die beim Fußball waren, junge Männer. Und da hast du dann wirklich optisch extrem unterschiedliche Menschen, die ihre Freizeit zusammen verbringen und sich Brudi nennen oder so.
Aber die Kumpels sind. Aber so sollte es halt auch einfach sein, oder?
Mhm, absolut.
Das ist halt, finde ich, so irgendwie...
Ja, aber wie schafft man das? Der Sport ist eine Möglichkeit.
Ne? Sport oder Sozialarbeit, genau, also quasi so halt was finden, ohne... dass man halt irgendwie da sitzt und die Zeit nicht rumbekommt und irgendwie so auf doofe Gedanken
kommt. Auf dumme Gedanken kommt, ja. Und dann gibt es noch einen besonderen Sportverein in Griesheim, der Ruderverein 1906, von 1906. Oh. Die sind dem neulich sogar ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen, weil sie jetzt offiziell den ältesten Ruderer der Welt im Team haben.
Wie alt ist
der? Das ist der Walter Wagner, der ist jetzt 97 und ein aktiver Ruderer. Das heißt, der ist jede Woche dreimal auf dem Main unterwegs.
Krass.
Und fährt jungen Vereinsmitgliedern noch davon. Der hat schon 100 Weltmeistertitel in seiner Altersklasse in Reihe geholt. Klar, mit 97 hast du auch nicht mehr so viel Konkurrenz.
Das stimmt.
Und er hat 1940 angefangen zu rudern.
Wahnsinn.
Und der sieht erheblich jünger als 97 aus. Der Sport hält ihn jung, auch geistig total fit. Und da ist der Verein, der Ruderverein natürlich total stolz, dass sie jetzt offiziell den ältesten Ruderer der Welt in ihrem Stadtteil haben.
Nochmal Thema Sport quasi. In dem Fall hält es fit und jung, im besten Fall. Krass. Genau, weiteres, wo du sagst, ist erwähnenswert, gibt Feste?
Ja, da hat sich viel verändert. Also es gab so die klassischen Feste, die Kerb, ne? Mhm. Also so ein eigentlich religiös begründetes Fest, die ist mit einer Kirmes und mit Riesenrad und so, das ist alles irgendwann verschwunden. Es gibt immer mal wieder kleinere Feste, zum Beispiel, also was ich ganz niedlich finde, wo ich mich auch ein paar Jahre mal mit engagiert habe, ehrenamtlich, die Griesheimer Adventsfenster.
Ja.
Das heißt, es wird so eine Art Adventskalender aus Adressen gebaut und jeden Tag ist für einen Tag dieses Adventskalenders eine andere Familie oder eine Firma oder ein Verein zuständig und die schmücken dann ein Fenster an ihrem Gebäude, hängen da die Nummer, das Datum des Tages rein und dann kann die Nachbarschaft halt an diesem einen Tag zu diesem Haus gehen und wird vielleicht mit warmen Apfelwein oder mit irgendwas Nettem begrüßt oder es gibt ein Live-Konzert oder ja, ein bisschen Musik. Und das kommt im Stadtteil gut an und das bringt die Leute auch zusammen. Also selbst wenn es bitter kalt ist und eigentlich ungemütlich, stehen da die Leute zusammen und trinken warmen Glühwein vielleicht auch.
Boah, das ist aber voll das gute Thema, was du da ansprichst. Ich habe letztens mich mit jemandem aus dem Geschichtsverein Fechenheim unterhalten. Mhm. Da haben wir über die Geschichte Fechenheims gesprochen. Und er hat auch gesagt, so eines der Punkte, die so markant sind, ist der Fechenheimer Weihnachtsmarkt.
Mhm.
Und eigentlich, also wenn man das jetzt hört und Griesheim noch nicht so gut kennt, eigentlich ist auch das so eine perfekte Gelegenheit, irgendwie um die Weihnachtszeit sich Griesheim anzuschauen, Fechenheim anzuschauen und mal so die Stadtteile so aufzusaugen, ja, und so mitzuerleben. Hast du noch was, wo du sagst, willst du noch erwähnen? Sonst würden wir so ein bisschen mal in Richtung Zukunft gucken oder aktuelle Themen.
Also eine Einrichtung würde ich noch erwähnen. Mhm. In so einigen Siedlungen in Griesheim finden eben auch Leute ein Zuhause, die es auf dem Wohnungsmarkt nicht so leicht haben oder die einfach nicht so ein großes Budget für die Miete haben. Und da sind einige Familien drunter, wo vielleicht viele Kinder da sind und die Eltern aber noch das Problem haben, sie haben noch nicht Deutsch gelernt.
Mhm.
Und für die Familien ist es doppelt schwer, ne? Ohne die Sprachkenntnisse sich zurechtzufinden in einem Land, kann ganz schön hart sein. Und manche Eltern sind so überlastet, die bieten den Kindern nicht all das an, was man Kindern eigentlich anbieten sollte, zum Beispiel ein Frühstück.
Ja.
Und es gibt in einer Schule in Griesheim eine Einrichtung, die nennt sich die Arche.
Mhm.
Und die bieten den Schülern ein Frühstück und, soweit ich weiß, auch Mittagessen an, Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung, Nachhilfe. Und das finde ich unglaublich kostbar.
Ja, voll. Also da sind wir auch schon eigentlich so bei dem ganzen Themengebiet, so aktuelle Projekte und Entwicklung. Hast du noch mehr, wo du sagst, könnte man mal so erwähnen oder ist erwähnenswert für einen größeren Kreis?
Ja, also kulturell gibt es ganz viele kleine Aktionen und Einzeldinge, aber jetzt so eine große Geschichte, die vielleicht auch aus dem Stadtteil hinausstrahlen würde, fällt mir tatsächlich nicht ein.
Und wenn man sich so Griesheim heute anschaut, gibt es so Herausforderungen, wo man so sagt, die sind da, die müssen irgendwie bewältigt werden?
Also wer im Moment durch Alt-Griesheim, durch den alten Kern von Griesheim direkt am Mainufer fährt, der wird merken, am besten kommst du mit dem Fahrrad im Moment oder zu Fuß. Das ist also die größte Herausforderung Griesheims, Alt-Griesheims, ist im Moment die Omega-Brücke von 1974 ist abgerissen worden. Das war also eine Brücke in Omega-Form, also so ein Halbrund. Und damit konnte man die S-Bahn-Gleise der S1-2-Linie überfahren, ohne lange an der Schranke zu stehen oder so. Es gibt halt keine Unterführung in Griesheim, sondern es gab diese Brücke, aus 50 Jahre alt. Und wahrscheinlich, also die Fachleute haben angenommen, letztes Jahr haben sie es festgestellt, die ist wahrscheinlich durch diese heißen Sommer der letzten Jahre so stark beschädigt worden, dass sie einsturzgefährdet war. Und man hat die also innerhalb von wenigen Wochen abgerissen, entsorgt, um diese Gefahr zu bannen. Das war erstmal schön in Bezug auf die Gefahr, also ne, dass jetzt keine Brücke auf den vorbeifahrenden S-Bahn fällt. Aber damit ist eine ganz wichtige Verkehrsverbindung zwischen dem Süden und der Mitte Griesheims verloren gegangen. Und das ist ein Thema, was die Griesheimer im Moment total umtreibt. Die kommen einfach nicht mehr so schnell von A nach B, wenn sie mit dem Auto fahren wollen.
Also gibt es da keinen Ersatz dann dafür?
Nee, blöderweise nicht. Also Griesheim ist strukturell so ein bisschen aufgeteilt in drei Bereiche. Griesheim Süd, Griesheim Mitte, Griesheim Nord. Mhm. Und die Grenzen zwischen diesen drei Teilen sind einmal die S-Bahn-Linie und die Mainzer Landstraße. Und selbst innerhalb Griesheims, obwohl es ein Stadtteil ist, man nimmt so Unterschiede wahr zwischen diesen drei Bereichen. Und es gibt sogar manche, die überschreiten die Grenze zum nächsten Teil des Stadtteils gar nicht so oft, weil sie bei sich zu Hause in der Nachbarschaft eben alles finden, was ihnen wichtig ist. Aber diese Trennung ist halt im Moment noch ein bisschen deutlicher. Es gibt ganz viel Baustellen. Es wird halt in Griesheim unglaublich viel renoviert, restauriert, verbessert, Straßen geändert und aufgewertet. Und das, ja, mit in so Bauphasen muss man halt Schmerzen aushalten. Und von den Schmerzen hat Griesheim gerade ganz schön viel.
Wie sieht dann die Zukunft aus?
Ich bin sehr optimistisch. Ich glaube, der Stadtteil wird unglaublich gewinnen durch dieses Westside-Projekt. Ja. Also durch die Revitalisierung des früheren Chemiewerkgeländes. Das sind immerhin 73 Hektar, also 730.000 Quadratmeter. Das ist genauso groß wie die Frankfurter Innenstadt. Das ist
Wahnsinn.
Ja, und leider kann man da keine Wohngebäude bauen, weil da eben Chemiewerke standen und der Boden ist nicht so ganz super sauber. Also es gibt rechtlich nicht die Genehmigung, auf diesem potenziell verseuchten Boden Wohnungen zu bauen oder Spielplätze oder so. Aber man darf dort Gewerbeimmobilien bauen, Sportanlagen und Ähnliches. Und genau das passiert gerade. Gastronomie soll auch dort errichtet werden. Vielleicht auch Kultureinrichtungen. Und das sind so Dinge, von denen es in Griesheim noch nicht so viel gibt und die dem Stadtteil sehr, sehr gut tun würden. Und ich erhoffe mir tatsächlich auch noch einen weiteren Effekt. Wenn also in ein paar Jahren dieses Gelände fertig ist und viele Firmen dorthin ziehen, dann arbeiten da ja tagsüber vielleicht ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Leute wieder, so wie zu Zeiten der chemischen Werke. Und vielleicht passiert das, was zur Zeit der chemischen Werke auch war, die Mitarbeiter der Werke oder der Firmen gehen nach Griesheim rüber und gehen da vielleicht mittags mal was essen oder gehen da in den Supermarkt. Die lassen einfach ein bisschen Geld in Griesheim und das würde dem lokalen Einzelhandel gut tun.
Ja, das stimmt. Und ich kann auch nur empfehlen, wenn die Folge rauskommt, ist November, da wird es ein bisschen dauern, wenn es das nächste Jahr wieder gibt. Es gab ja dieses Jahr und letztes Jahr den Westside Summer, wo man sich auch anschauen kann. Und ich glaube, das war auch immer wieder gut besucht. Ne? Also so gerade das Thema kulturelle Events auf diesem Gelände. Und es gibt schon so das Gefühl, dass da sich was bewegen wird, wenn, wie du sagst, es fertig sein wird in einigen Jahren.
Das Interesse ist auch riesig.
Ja.
Also es gibt ganz viele in Griesheim, die total neugierig mitverfolgen, was da an der Westside passiert. Und die sehr optimistisch sind und immer wenn die Tore sich öffnen, wenn man da mal auf die Baustelle darf, oder dann kommen die alle, ja.
Ich war auch aufgefallen, bin da auch so durchgelaufen, dachte so krass, weil es hat einfach echt Charme. Wenn wir mal zum Thema historisches Erbe kommen, weißt du, ob es da lokale Geschichtsvereine gibt, wenn ich jetzt sage, oh, ich wohne in Griesheim oder wie auch immer, ich möchte mich mit Griesheims Geschichte näher beschäftigen, wo wende ich mich dann hin?
Ja.
An dich oder?
Gerne, aber es gibt noch bessere Ansprechpartner. Ja. Es gibt tatsächlich einen Geschichtsverein in Griesheim. Ich bin da auch Mitglied. Aber der Vorstand, der dort tätig ist, die sind da sehr gute Ansprechpartner. Die pflegen das Erbe, die haben ein tolles Archiv, das immer mehr erweitert wird. Zum Beispiel eine ganz tolle Postkartensammlung. Also die haben Ansichtskarten aus Griesheim gesammelt, aus den verschiedensten Jahrzehnten. Und allein, wenn man die durchguckt,
ist abgefahren, bestimmt.
Ja, sieht man schon, wie sich der Stadtteil entwickelt hat oder wie das Bauerndorf früher aussah. Dann der Geschichtsverein veröffentlicht auch hin und wieder so eine Art Newsletter. Die nennen das Die Fähr, also nach einer alten Mainfähre benannt, die es mal in Griesheim gab. Also da würde ich sagen, Geschichtsverein Griesheim e.V., die kann man auch dienstags abends besuchen. Die sind meistens im Vereinslokal vor Ort. Da haben sie ein Minimuseum, so ein kleines Geschichtsmuseum. Und die Vorstandsmitglieder sind total zugänglich und freuen sich über Gespräche und beantworten auch E-Mail-Anfragen. Also es kommt immer mal wieder irgendeine E-Mail von irgendwoher, manchmal sogar aus den USA, wo jemand sagt, ich suche meine Vorfahren, die haben mal in Griesheim gewohnt, wisst ihr was?
Das ist so cool.
Und da machen die sich echt die Mühe und gucken im Archiv, was können wir rausfinden.
Oder man bucht eben eine Stadtführung bei dir. Da müssen wir noch dazu kommen, damit wir das haben. Ich glaube, das haben wir am Anfang nicht gehabt. Wenn ich eine Stadtführung machen will zu Griesheim und vielleicht auch über dich, wie stoße ich jetzt auf dich?
Am besten Google.
Okay, einfach quasi dein Namen, Sascha Mahl.
Genau, Sascha Mahl und Griesheim oder Sascha Mahl Frankfurt, dann hat man mich direkt. Ich bin relativ aktiv auf Social Media, also auf Instagram, Facebook kann man mir auch folgen. Und diese Griesheim-Führungen sind immer wieder auch ein öffentliches Format, sodass man also auch als Einzelperson sich zubuchen kann. Ich habe das alles digitalisiert, damit ich halt nicht mit jedem telefonieren muss.
Ja, also da geht man halt
online. Und klar, es ist manchmal eine Hürde für vielleicht ältere Herrschaften, die digital nicht so sehr unterwegs sind. Da mache ich dann auch mal eine Ausnahme. Aber jeder, der jetzt einen Podcast hört, ist ja schon ganz gut digital das unterwegs. Stimmt. Der schafft das dann auch online herauszufinden, wann die nächsten Griesheim-Führungen stattfinden. Jetzt kommt ja erstmal der Winter und ich plane im Frühjahr wieder mehrere Termine online zu setzen. Da gibt es eine Führung durch das alte Griesheim, also den Süden und die älteste Geschichte, wo man auch mal am Mainufer entlang spaziert. Griesheim hat nämlich einen Yachthafen oder einen Schiffshafen, total nett.
Stimmt, es ist, wenn man auf der anderen Seite da mit dem Fahrrad fährt, ist mir das schon voll oft aufgefallen, dass da auf der, das ist dann Griesheim, auch an der Staustufe, oder in der Nähe, ne? Von der Staustufe ist dann dieser Yachthafen.
Ja, genau.
Das ist abgefahren,
ey. Ja. Und dann eine zweite Führung, die auch öfter, also noch häufiger sogar läuft, ist eine Architekturführung. Ich habe sie genannt, historische Arbeitersiedlungen im Griesheimer Norden. So ein dreiviertel Stunden geht man spazieren und guckt sich dann echt an, was haben die in der Kaiserzeit gebaut, um Fabrikmitarbeitern ein schönes Zuhause zu bieten. Das nennt sich Arbeiterkolonie Lindenfeld.
Dann packen wir doch diese Stadtführung auch, wie man so schön sagt, in die Shownotes.
Okay.
Dann klickt man da direkt drauf. Ansonsten wären wir eigentlich am Ende, außer du sagst, wir haben noch irgendwas vergessen, was du unbedingt noch loswerden willst.
Also zwei Bücher würde ich noch erwähnen.
Hau raus.
Nicht von mir. Aber wer unbedingt noch viel detaillierter in die Geschichte Griesheims gehen will, es gibt zwei tolle Werke. Das eine ist schon über 100 Jahre alt, 1922 veröffentlicht, aber immer noch secondhand in Online-Shops erhältlich, von Julius Brumm. Der hat geschrieben, die Geschichte der Gemeinde Griesheim am Main. Das war vor der Eingemeindung. Und dann gab es in den 80er Jahren den Johannes Ickstadt, ein Griesheimer Rentner, der sich nach seiner Verrentung, die ganz viel Zeit genommen hat, die aktuellere Geschichte Griesheims aufzuschreiben. Und sein Heftchen, was wirklich gut ist, nennt sich Griesheim in alter und neuer Zeit.
Das ist doch ein guter Tipp zum Ende. Sascha, es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich finde das auch so voll ein richtig cooler Impuls, um zu sagen, jetzt geht man mal durch Griesheim, schaut es an, entweder einfach so auf eigene Faust oder zum Beispiel über Stadtführungen bei dir und Co. Besten Dank. Spaß gemacht.
Ich danke dir sehr.
So, nach dem Gespräch war ich einfach total überwältigt von all den spannenden Geschichten, die Sascha rund um Griesheim erzählt hat. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht das letzte Mal mit ihm über Griesheim oder auch allgemein zur Frankfurts Geschichte gesprochen habe. Mehr zu Sascha, beziehungsweise auch zu seinen Stadtführungen, findet ihr am besten, indem ihr bei Google Sascha Mahl Frankfurt eingebt. Und schon gelangt ihr zu seinen Stadtführungen, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Noch mehr aus Frankfurts Geschichte gibt es zudem täglich auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.